Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz. Mein heutiger Gesprächspartner ist männlich. Name?
Martin Matz.
Alter?
Oh, bin noch 67.
Okay. Geburtsort?
Hannover.
Beruf?
Oh, ich habe viele Berufe. Ich habe Maschinenbau studiert, war 5 Jahre in der Industrie, habe dann Rechtswissenschaften studiert, war dann Auditor, das ist auch Organisationsentwickler für Managementsysteme. Ja, und dann hatte ich die eine oder andere Geschäftsidee. Insgesamt habe ich mal nachgerechnet, waren es 5. Die dritte oder vierte war dann ein großer Erfolg. Ja, und dann bin ich halt CEO eines mittelständischen Beratungsunternehmens geworden. Wir waren auch in dem Bereich Compliance-Marktführer.
Oh, das hört sich auf alle Fälle schon nach gutem Durchhaltevermögen an.
Das liegt an meiner familiären Herkunft. Wir sind 9 Kinder gewesen und wir mussten uns letztendlich auch zu Hause behaupten, in einem sehr strengen geführten Privathaushalt. Und da gehörte einfach das Durchhaltevermögen dazu. Und das ist sicherlich auch eine Sache, sage ich einfach mal so, ein Talent von mir.
Hast du Hobbys? Also ich meine, ich glaube, der Beruf war sehr einnehmend, aber dachte ich mir. Ja.
Also ich spiele leidenschaftlich Karten. Doppelkopf oder Skat, egal was, zu jeder Tageszeit. Da lasse ich sogar den Beruf auch sausen für Kartenspielen habe ich immer Zeit. Ja, als ich noch richtig kräftig war und gut springen konnte, war ich eigentlich begeisterter Fußballer, aber dann habe ich, nachdem ich viele Jahre auf der Ersatzbank gesessen habe, hat ziemlich lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich dazu kein Talent habe, obwohl ich Fußball liebe, aber ich bin dann zum Volleyball gegangen und da war ich dann auch ein ganz passabler Spieler.
Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
Mein Lebensmotto ist, ich will spüren, dass ich lebe, jeden Tag.
Okay, das ist spannend, habe ich zum ersten Mal gehört, aber ist sehr gut, ja.
Auf meinem Grabstein darf stehen, er hat gelebt.
Die Menschen, die mit dir zu tun haben, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
Was sagen die? Ich glaube, ich bin sehr direkt. Das ist, glaube ich, eine meiner Stärken und Schwächen zugleich. Ich bin lebensfroh. Ich habe gerade gestern eine wunderbare Nachricht bekommen, dass ich ein guter Mensch sei. Ja, ich glaube schon, dass ich ein guter Mensch in Anführungsstrichen bin. Das liegt, und ich mag das auch begründen, was ich mit gut meine. Ich habe irgendwann mal in meinem Leben beschlossen, nicht mehr zu lügen. Und zwar auch nicht im Kleinen zu lügen. Vielleicht das ein oder andere Mal ist es nicht ganz anders machbar, aber ich habe mir bestimmt viele, viele Jahre her mir gesagt, ich werde immer aufrichtig sein, ich werde nichts Unwahres sagen. Und ich habe gespürt, wie gut mir das tut. Manchmal spricht man ja von einem Karma, aber ich glaube, dass wenn man wirklich was Gutes tut und immer die Wahrheit sein, damit meine ich nicht ehrlich, ich meine aufrichtig sein ist eine Kraftquelle.
Ich glaube, dann braucht man aber auch Kraft, weil wenn man immer ehrlich ist und immer die Wahrheit sagt, dann ja, stößt man natürlich hier und da auf Konfrontation. Ja? Also man kriegt dann auch Gegenwind. Ne?
Ja, das heißt ja nicht, dass man alles sagen muss.
Ah, okay.
Man kann auch an der richtigen Stelle auch mal schweigen. Aber die Aufrichtigkeit gibt einem Kraft. Und es ist eben halt ja manchmal auch gut zu schweigen. Es ist ja, man kann ja auch, sagen wir mal, Wahrheiten sagen, die nicht so gut sind, solange sie aufrichtig sind und solange sie, sagen wir mal, eine Akzeptanz mitbringen oder man sagt ja teilweise wertschätzend dazu. Ich mag das Wertschätzen in diesem Zusammenhang nicht so gerne, aber man kann das ja immer mit einer gewissen guten Absicht tun. Und das hat auch meine letzten beruflichen Jahre geprägt. Ich bin schon fast naiv gutgläubig. Also ich mag das an einem Beispiel erzählen. Ich nehme oder heute gibt es das ja nicht mehr, so wie früher, nehme liebend gerne Anhalter mit. Und mich hat mal ein Anhalter beklaut. Wir waren an der Tankstelle und wir sind beide zur Toilette gegangen. Und als ich wiederkam, war mein Handy weg und der Anhalter auch. Und dann hat mein ganzes Umfeld gesagt, ja, siehst du, du darfst halt keine Anhalter mitnehmen. Nein, habe ich mir gedacht. Nein, so jemand wird mir meinen ideellen Glauben an das Gute im Menschen nicht nehmen. Und natürlich werde ich auch hier und da mal enttäuscht, aber wundersamerweise gar nicht so oft, wie man denken meint. Ich glaube, eine gewisse naive, idealistische Sichtweise auf den Menschen tut mir gut und tut dem anderen auch gut.
Also ich weiß nicht, wie jeder, der sich vielleicht so ein bisschen umschaut in seiner persönlichen Erfahrung, deswegen kann ich das nachvollziehen. Meine Erfahrungen sind mit Menschen sind mehrheitlich positiv. Also ich kenne Menschen helfen, Menschen unterstützen und ja, natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen, aber dann gucke ich manchmal hin, warum macht das jemand vielleicht und dann wird man auch schon wieder gnädig mit der Entscheidung.
Martin Manz ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist mit 8 Geschwistern aufgewachsen. Das ist jetzt auch Thema im Gespräch mit Martin Manz.
Erzähl mir was über Hannover.
Oh, Hannover. Ich bin im Herzen von Hannover aufgewachsen, die ersten 11, 12 Jahre. Ich glaube, als wir 11 waren, sind wir umgezogen nach Langenhagen, dann also ein Vorort von Hannover. Ich habe mein altes Elternhaus, wo wir aufgewachsen sind, mal besucht. Ich konnte es kaum fassen, in einer 68 Quadratmeter großen Wohnung mit 9 Kindern. Wir haben in einem Zimmer, das war 20, 22 Quadratmeter gewesen sein, mit 6 Jungs geschlafen. Also wir hatten ein Dreier Stockbett und ein 2 Doppelbetten und ich habe einen Zwillingsbruder, wir haben auf einer Couch geschlafen und gegenseitig nachts angepinkelt. Das war so ein Club-Couch. Also unfassbar klein. Natürlich ist man, wenn man ein Kind ist, sieht man, gibt es sowieso andere Dimensionen. So, da sind wir groß geworden und dann haben meine Eltern ein Haus gebaut und in Langenhagen, wie gesagt, in einem Vorort von Hannover und dann fing es allerdings schon an, dass die ersten Kinder das Haus verlassen haben.
Aber 9 Kinder ist schon ordentlich. Du warst mittendrin, oder?
Nein, ich bin der 8. von 9. Ja. Ich habe noch einen Zwillingsbruder und man behauptet, dass er eher geboren sei als ich.
Okay, das heißt, er ist der Zwillingsbruder, wäre dann der 7. oder was?
Ja, genau, 10 Minuten älter. Wir streiten manchmal darum.
Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich was bringt, aber okay.
Das bringt überhaupt nichts. Es war früher wichtig, weil meine Eltern immer gesagt haben, der Ältere muss auf den Jüngeren aufpassen. Und da mein Zwillingsbruder 10 Minuten älter war als ich, hat er auf mich aufgepasst, was natürlich im Kindesalter schon eine gewisse Dramatik hat. Und das ist ein Thema heute.
Du hast es ja schon auch so ein bisschen angedeutet, dass es auch herausfordernd ist. Ich bin gerade, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, 9 Geschwister oder 8 Geschwister dann, wie das läuft. Also zum einen könnte ich mir vorstellen, man hat vielleicht immer jemanden, mit dem man irgendwas machen kann, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch Konflikt.
Ja, ist alles dabei. Also ja, ich will aber sagen, der Alltag war schwierig. Aber so Feste wie Ostern oder wie Weihnachten oder große Geburtstage, das waren riesige Feste mit großen Esstöpfen, mit einem großen Tisch, wo alle drumherum gesessen haben. Ich habe es geliebt, insbesondere Weihnachten habe ich geliebt oder haben wir alle geliebt, wo wir alle viel gesungen haben. Meine älteren Geschwister, ich leider nicht, haben alle auch ein Instrument gespielt. Also ich habe die großen Feste, die habe ich geliebt, aber den Familienalltag, der war schon nicht so einfach.
Wie ist es heute? Gibt es da noch, ja, Zwillingsbruder habe ich ja schon gehört, also das heißt, gibt es da noch Kontakt? Oder?
Ja, aber die Familie ist, kann man sagen, ich hatte eine Schwester, die ist verstorben und die Schwester war so der Kristallisationspunkt, war auch viele, viele Jahre mein Vorbild. Und meine Eltern sind sehr früh gestorben, meine Eltern sind mit jeweils 55 Jahren gestorben, da war ich. Als mein Vater gestorben ist, war ich 17 und als meine Mutter gestorben ist, war ich 20. Also wir haben relativ früh auf eigenen Beinen stehen dürfen. Und ja, ich darf sagen, dass, und das sage ich mit aller Deutlichkeit, dass meine Familie und meine Geschwister mich durch meinen beruflichen Weg getragen haben. Wo andere viele, viele Berater gebraucht haben, hatte ich bei den 8 Geschwistern und Freunden auch den dazugehörigen Ehepartnern oder Lebenspartnern oft ein sehr gutes Verhältnis und ich wusste immer relativ gut, in welcher schwierigen Lebenssituation ich wen befragen durfte.
Jetzt, wenn ich das gerade höre, wenn als deine Eltern gestorben sind, warst du da schon im Berufsleben?
Nein, als ich.
Das war noch so zwischendrin, ne?
10. Klasse. Mhm. Oder 11. Klasse. Als meine Mutter gestorben ist, da war ich am Anfang meines Maschinenbaustudiums, war ich 23.
Okay, das ist tatsächlich dann sehr früh, ja.
Ja, ist es sehr früh. Ja, sehr früh.
Ist eine Frage, die stelle ich jedem meiner Gäste. Warst du ein guter Schüler?
Nein, ich bin einmal von der Schule geflogen.
Okay.
von der Schule weggelaufen und hatte ein großes Glück, dass eine meiner Schwestern war Lehrerin an der Schule, zu der ich gegangen bin. Und ich bin sehr viel von zu Hause weg, hatte überhaupt kein Geld. Und eines Tages rief mich meine Schwester an und meinte, wenn du morgen nicht zur Schule gehst und wenn du weiter die Schule schwänzt, fliehst du von der Schule. Das wäre dann das Ende gewesen meines schulischen Werdegangs. Das lag aber daran, ich bin vom Gymnasium geflogen, war von der Hauptschule. Dann war ich da unterfordert, dann war ich auf der Realschule. Ich habe in der Schulzeit gelernt und gemerkt, dass ich nur das kann, was mir Freude macht. Ich habe zutiefst abgelehnt Dinge, die mir keine Freude machen. Übrigens unabhängig vom Fach. Ich kann nicht sagen, dass ich einfach überhaupt nicht geliebt hätte. Ich war gleich schlecht. Aber es hing sehr, sehr stark von der Lehrkraft ab. Oder auch später im Studium vom Professor. Wenn die Lernmethode mir entsprochen hat, dann konnte ich. Aber auch schon später im Maschinenbaustudium war das früher ja so. Ich habe doch die Anfangszeiten erlebt, wo der Professor die Tafel beschrieben hat und alle Studenten haben sie abgeschrieben, dass ich das nicht gemacht habe, sondern lieber ausgeschlafen habe und mir dann von meiner Kommilitonin die Kopien geholt habe. Also, oder Kopien gemacht habe von der Mitschrift. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bild gibt.
Also, doch, mir gibt es ein Bild, mich spricht es an.
Ich glaube schon, dass ich ein Stück faul bin. Ich bin aber nicht faul und eher andersherum, sehr fleißig und sehr engagiert, wenn mir etwas Freude macht.
Ich kann das komplett nachvollziehen, weil ich fühle mich da auch schon wieder in meine eigene Schulzeit zurückversetzt. Es gab dann immer so Situationen, wenn gesagt wurde, das ist halt so. Das war der Moment, wo ich abgeschaltet habe.
Genau. Das ist, man nicht braucht.
Ja, und es gibt aber auch Dinge, da haben Lehrer sehr komplexe Dinge in tolle Bilder gegeben und einen mitgenommen mit Geschichten oder sonst was. Und da war ich auch dabei. Und witzigerweise kann ich das auch an Noten so sehen. Da lief es mal gut, dann war das eine gute Note, dann war der Lehrer wieder merkwürdig, dann wurde es wieder schlechter.
Mir war es insbesondere am Fach Chemie. Hatte ich einen guten Lehrer, hatte ich eine 2. Hatte ich einen schlechten Lehrer, hatte ich eine 5.
Das ja.
Ist echt, ja, und wenn ich jetzt über Lehrerschelte mache, das lag vielleicht auch an der einen oder anderen Lebensphase in meinem Leben. Nur die Schulzeit war für mich eigentlich ein Ort, wo ich soziale Bindungen gepflegt habe. Aber ich habe die Schule nicht als einen Ort erlebt, in der mich aufs Leben vorbereiten würde.
Kann ich nachvollziehen. Also das ist tatsächlich, ich habe so ein bisschen, das ist so ein Bild, was ich male. Ich war auf einer Wirtschaftsschule und das, was ich gelernt habe, was mir heute noch hilft, ist das 10-Fingerschreiben auf einer Schreibmaschine, das mich heute noch in die Lage versetzt, extremst schnell am PC zu arbeiten. Aber wenn ich das aus so einer Schulzeit rausziehe und sage, das ist das, wo ich sage, das habe ich fürs Leben gelernt an dieser Stelle, dann ist es ein bisschen dürftig, ne?
Gerade was habe ich fürs Leben gelernt in der Schule? Ich glaube, soziale Bindung.
Eine wichtige Kompetenz. Und ich meine, ich habe gerade gehört, es endete im Studium, also es ist doch alles gut.
Ja, ich habe sogar zweimal studiert. Ich habe Maschinenbau studiert und später dann nochmal Jura studiert. Und wir hatten dann nach dem Jurastudium irgendwann mal ein Klassentreffen. Und dann hatten wir so erzählt, so nach 15, 20 Jahren, als wir uns das erste Mal getroffen haben, was wir so gemacht haben. Habe ich gesagt, ja, ich habe Maschinenbau und Jura studiert und dann haben alle genickt. Und dann habe ich hinterher gehört, dass bei mir nicht geklappt hat. Also ja, das war auch überhaupt nicht absehbar. Ich habe die Schule gemacht, weil meine Eltern der Meinung waren, ich muss Schule machen, ich muss auch einen Schulabschluss machen. Wie gut oder schlecht er war, das war egal. Aber in unserer Familie, das war eben halt auch aufgrund der neuen Kinder. Das war ja in den 70er Jahren ganz extrem als asozial. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute, wenn ich sage, wir haben 9 Kinder, dann bewundern uns alle und sagen, oh, so viele Kinder, das ist ja toll. In den 70er Jahren galten wir als asozial. Ich habe es erlebt, dass zwei Lehrer in der Schule vor der gesamten Klasse gesagt haben, der Martin ist asozial, kommt aus einer asozialen Familie. Das hat wehgetan. Und deswegen haben meine Eltern, und da habe ich ein ganz, ganz hohes Maß an Anerkennung, haben meine Eltern dafür gesorgt, dass wir alle einen Schulabschluss machen. Und wir haben, bis auf eine Person, haben wir auch alle studiert. Das war den, weil wir auch in der Familie, im weiteren Umkreis der Familie als asozial gehalten, haben meine Eltern sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir die Schule so abschließen, dass wir studieren können. Und dieser Geist hat mein Vater vor allem lebte ja nicht mehr, als ich die Schulabschlüsse gemacht habe. Aber dieser Geist, dieser Anspruch, der war so da, dass es da keine Zweifel gab daran, das zu tun.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Martin Manns. Er ist in einer kleinen Wohnung mit 8 Geschwistern aufgewachsen. Martin Manns ist mein Gesprächspartner. Heute beschäftigt er sich mit menschenzentrierter Unternehmensführung. Und gerade haben wir von ihm etwas über seine Studiengänge erfahren. Er hat Maschinenbau studiert und Jura. Martin Manns hier bei Antenne Mainz.
Ich überlege jetzt gerade mit den beiden Studiengängen, ist es dann in der Rechtsabteilung eines Maschinenbauherstellers?
Nein, ich habe Maschinenbau studiert. Ich war ein Leidenschaft, wie gesagt, wenn es mir Freude macht, dann mache ich alles gerne. Ich habe im wahrsten Sinne des Wortes ein Brett vorm Kopf gehabt über Jahre. Also ich war in der Konstruktionsabteilung und das muss man sich tatsächlich so vorstellen, dass man da mit einem großen Brett, Zeichenbrett davor sitzt. Heute guckt man ja in den Bildschirm und die Welt wurde mir einfach zu klein. Jetzt komme ich vielleicht auf einen wesentlichen Punkt, der mich auch als Kind schon geprägt hat. Ich bin ein absolut freiheitsliebendes Kind. Also ich kann mich noch daran erinnern, als 14-Jähriger, als ich im Garten stand und ich zum Friseur gehen sollte und mein Vater mir mit Erziehungsmaßnahmen drohte, wenn ich nicht zum Friseur gehe und ich von zu Hause weggelaufen bin für 2 Wochen. Also das war meine erste bewusste Entscheidung für Freiheit. Und diese Freiheit, die hat mich auch geprägt in der Maschinenbauzeit. Ich habe also das, was man heute unter Machtspielchen versteht, auch miterlebt. Und das war nicht mein Leben. Was auch ich immer sehr, sehr schwierig fand, war, dass der unter den Kollegen hinter dem Rücken über die Chefs gelästert, was auch immer wurde, obwohl mein Chef beim Maschinenbau sich sehr viel Mühe gegeben hat, das war ein sehr fröhlicher Mensch, aber unter Kollegen wurde sehr so gelästert und ich immer die Frage gestellt habe, wieso, der macht doch so vieles gut. Aber nein, es gehörte zum guten Ton, gegen die Chefs zu sein und das war eine Sache, mit der ich zunehmend nicht zurechtkam. Gleichzeitig haben aber auch die Chefs Machtspielchen betrieben. Es gab so eine Situation, wo ich befördert werden sollte zum Abteilungsleiter und mich darauf gefreut habe. Mir gab es gar nicht so auf den Abteilungsleiter, gar nicht so sehr darauf an. Und ich dann merkte, dass ein Kollege so ganz komisch zu mir war und ich dann ihn mal eingeladen habe zum Bier trinken gehen. Und er mir nach dem zweiten Bier erzählte, dass man ihm den Abteilungsleiterposten auch angeboten hätte, unter der Voraussetzung, dass er sich gegen mich durchsetzt. Und dann weiß ich noch, dann habe ich das Glas gehoben, habe angestoßen und habe gesagt, du hast den Job. Das war für mich die innere Kündigung. Und ich habe dann auch gleich mich um einen Studienplatz beworben. Es war zuerst nicht Jura, ich wollte zuerst Wirtschaftswissenschaften aufsatteln, aber dazu hatte ich eigentlich keine Lust. Und dann beim Skilaufen kam mir der Geistesblitz. Ich mache so, weil ich so in der Pace war, ich mache Jura. Jo. Und das war dann eigentlich so ein geisteswissenschaftliches Studium, ja ganz anders als das Maschinenbaustudium. Und das hat mich fasziniert und ich habe das Jurastudium geliebt. So auch das Sinn des Strafens, auch die ganze Rechtsphilosophie, fand ich großartig.
Mit einer Zielsetzung oder einfach dem Gefühl gefolgt?
Gefühl gefolgt. Ich hatte ursprünglich gedacht, ich könnte die Maschinenbau und Jura zum Patentanwalt vielleicht kombinieren. Also erst das Grundziel war Freiheit. Aber das kam dann ganz anders, Gott sei Dank, weil ich als Patentanwalt hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Ich bin dann gleich nach dem Jurastudium bin ich in das Thema Umweltrecht, oder war während des Studiums schon. Ich bin sehr früh ein aktiver Umweltschützer gewesen und ich war einer der Ersten, der betriebliches Umweltrecht gemacht hat. Das gab es bis dahin gar nicht. Das war übrigens die CDU, der Klaus Töpfer, die in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, sehr kluge Umweltgesetze gemacht haben. Bis dahin war Umweltrecht immer, wie rette ich den Frosch oder die Nachtigall. Und das richtige betriebliche Umweltrecht, also mit, wo kommt der Abfall hin? Damals gab es sehr, was wir gerade bei der Olympiade, aber in der Seine erleben, ist schmutzige Flüsse, verschmutzte Wälder, Felder. Man konnte in der Zeit auch durch Dortmund gar nicht richtig laufen, weil Dortmund war so verrußt. Oder auch in der DDR, ehemaligen DDR war das ja dann auch so. Also die Umweltgesetze, die Anfang der 90er Jahre erlassen worden sind, waren sehr, sehr klug und haben die Unternehmen in die Verantwortung genommen. Und das war ein sehr kluger Schachzug. Und da habe ich mich sehr intensiv mit dem Umweltrecht beschäftigt. Und das war ein bisschen zu meiner Passion geworden. Ich habe dann Unternehmen, Umweltorganisationen zuerst aufgebaut, also sogenannte Managementsysteme, und sie dann auch später auditiert. Ich habe auch das erste Umweltzertifikat inoffiziell erteilt in Deutschland für eine Brauerei.
Okay. Ja, es ist ein spannendes Feld. Man hat das tatsächlich auch so ein bisschen vergessen, dass tatsächlich FDP und CDU waren die Treiber damals, ne, für dieses Thema. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne?
Gar nicht mehr vorstellen. Und leider, jetzt ohne so sehr politisch zu werden, haben wir das in den letzten Jahren, 20 Jahren. Ich weiß nicht. Aber das ist so generell. Wir kommen zu einem Thema zurück, was wir ganz zu Anfang hatten. Wir haben es versäumt oder wir versäumen es in Deutschland derzeit, Spitzenreiter sein zu wollen. Und gar nicht mal so zu sagen, wir wollen ja Spitzenreiter sein, sondern den Anspruch, gut zu sein, der geht so ein bisschen verloren.
Also ich finde das eigentlich gut formuliert, denn den Ansporn, der Beste zu sein, das heißt ja nicht, dass man der Beste wird, aber der Ansporn, der Beste zu sein, ich finde den gut. Und wenn ich jeden Tag irgendetwas finde, was ich verbessern kann, was gibt es denn Schöneres, was uns antreiben kann?
Ja, das Mittelmaß hat so, also ich will mal Folgendes sagen, ich glaube immer noch, und ich sehe das an den jungen Leuten heute, dass die gute Leistung erbringen wollen. Aber das Mittelmaß hat so in der öffentlichen Wahrnehmung so die Überhand genommen. Und das ist das, was mich etwas beunruhigt. Also ich merke, also meine Tochter, die ist, mein Sohn ist heute ein Spitzenprogrammierer im KI, was nicht zu absehbar war. Meine Tochter ist auch in ihrem Feld sehr gut, Social Media. Sie hat den Anspruch, auf jeden Fall sehr gut zu sein. Genau, es geht um den Anspruch. Und man braucht tatsächlich nicht der Beste sein. Übrigens auch in dem Buch, worauf wir wahrscheinlich noch kommen, da nehme ich immer sehr viel Bezug auf den Fußball. Und ich mag da mal den Aki Watzke. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
Nee, also Fußball, keine Ahnung. Da kannst du mir alle möglichen Namen an den Kopf werfen. Ich habe keine Ahnung.
Der Loch-Geschäftsführer von Borussia Dortmund, der ist mal gefragt worden, ob Borussia Dortmund denn deutscher Meister werden sollte. Und dann hat er gesagt, einen sehr, sehr klugen Satz. Er hat gesagt, wissen Sie was? Bei uns im Ruhrpott, ich kann den Dialekt nicht, aber bei uns im Ruhrpott kommt es nicht darauf an, Spitzenreiter zu sein oder in der Bundesliga Erster zu sein, sondern dass die Menschen das Gefühl haben, jeder hat sein Bestes gegeben. Und das ist das, was ich so, und das ist das, was für den Kern ausmacht. Wenn jeder sein Bestes gibt, dann geht es eben gut.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Martin Manns. Martin Manns ist mein Gesprächspartner heute hier bei Antenne Mainz. Und gerade hast du so eine These in den Raum gestellt, es braucht keine Führungskraft. Diese wird durch die Digitalisierung unnötig gemacht. Hast du ein Beispiel dafür?
Ich habe den Menschen, der den Wasserspender repariert hat, gefragt, ob er einen Chef hat. Da sagt er, ja, habe ich. Und dann habe ich gesagt, brauchen Sie einen Chef? Da sagt er, nein. Und zwar folgendes, mit welchem folgenden Argument? Seine Route, die er abarbeiten muss, die bekommt er digital vom Disponenten. Die Teile, die er braucht und die er bestellen muss, die bestellt er an seinem mitgebrachten Laptop. Die Rechnung, die zu bezahlen ist, die gibt er mir gleich in die Hand, weil er schickt sie mir per PDF zu. Und er fragte mich, wozu braucht man jetzt noch einen Vorgesetzten?
Ja, das ist eine gute Frage. Würde mir jetzt keine gute Antwort auf einfallen.
Ja, dann habe ich noch, meine muss euch sagen, dass jetzt wird es ein bisschen kritisch, was ich jetzt sage, aber ich muss dabei mit Schmunzeln und Augenzwinkern. Ich habe dem Mechaniker auch gesagt, dass das ja auch gut hat, weil er mit einer Maschine arbeitet. Und eine Maschine, die macht man an und dann funktioniert sie oder sie funktioniert nicht. Das geht mit Menschen in Büros ja nicht so leicht. Also einen Menschen im Büro, einen Kollegen im Büro, die kann man nicht einfach mal einschalten oder ausschalten. Und vor allen Dingen so eine Maschine tritt einem ja nicht gegen Schienbein. Und ich behaupte mal, dass die Mechaniker heute glücklicher sind als so mancher Büromensch.
Das kann ich mir sogar tatsächlich vorstellen, weil jeder, also ich erzähle immer gerne mal, also jetzt gar nicht so sehr an dieser Stelle, aber ich erzähle immer gerne von meinen öffentlich-rechtlichen Erfahrungen. Was ich dort erlebt habe, ist, die Hälfte der Zeit wird damit verschwendet, sich gegenseitig ein Bein zu stellen.
Ja, oder Konflikte zu lösen.
Ja, und dann wundert man sich, warum manche Sachen so schlecht sind, weil einfach die Zeit nicht mehr dafür da ist.
Lieber Volker, und das ist ein riesiges Potenzial, was wir in Deutschland heben müssen. Und zwar sitzt, und das meine ich mit allem, mit wirklichem tiefen Ernst, wenn es der deutschen Wirtschaft nicht gelingt, da einzugreifen und da effizientere Strukturen zu bekommen, wird es mit deutscher Wirtschaft weiter zugrunde gehen. Gegebenenfalls werden wir diesen Teil der Tränen auch durchgehen müssen. Meine Frau hat gestern bei einem großen Bankenkonsortium versucht, eine Rechnung, man kann keine Rechnung mehr schreiben, sondern muss die auf einem Portal muss man die Rechnung irgendwie eingeben. 3 Tage mit ihrer Mitarbeiterin hat sie versucht, mit dieser Software zurechtzukommen. Das heißt, sie hat eine Stunde einen super Vortrag gemacht und hat fast 3 Tage damit verbracht, diese Rechnung zu erstellen. Das ist so kompliziert, ich mag jetzt keinen Namen nennen, aber das ist so dermaßen kompliziert. Und dieselben Bankmenschen sitzen abends vorm Fernseher und beschimpfen die Politik für die Bürokratie. Die haben ja zum Teil recht. Aber die müssen in ihre eigenen Strukturen mal schauen, wie viel Bürokratie da drin ist. Und da muss ich auch vielen Organisationsabteilungen in Unternehmen einen Vorwurf machen. Die schauen viel zu wenig darauf, wie man Bürokratie abbaut. Da gibt es alle möglichen Schuldigen, die für die Bürokratie zuständig sind. Übrigens ist es auch viel schwerer, eine Bürokratie abzubauen, als eine Bürokratie aufzubauen. Wir kommen nochmal zum Lebenszyklus zurück. In den Start-up-Unternehmen ist es oft so, dass die Mitarbeiter sagen, das ist ja hier alles chaotisch, wir brauchen hier mal ordentliche Strukturen. Das ist immer das Merkmal, wenn sie ein Unternehmen das leisten kann, Strukturen zu schaffen, dann verlassen sie schon so ein bisschen die Start-up-Phase. So, und das ist ein berechtigtes Interesse, nach der Start-up-Phase sich zu konsolidieren und Strukturen zu schaffen. Das einzige Problem ist, dass diese Strukturen über Jahre, Jahrzehnte erhalten bleiben oder in irgendeiner Form abgewandelt werden. Aber im Grundsatz bleibt die Bürokratie. Und das heißt, wenn die in der Wachstumsphase ist ein sinnvolles Strukturieren, der sinnvolle Aufbau eines Regelwerks erforderlich. Aber das Regelwerk bleibt plötzlich irgendwann mal und bewegt sich nicht mehr und wird dann wie ein großer Tanker.
Das war schon immer so, ne?
Ja, und mein Standardbeispiel ist die Reisekostenrichtlinie. Man muss doch irgendwann mal klären, wie viel Geld man für ein Hotel ausgeben darf. So, das wird in der Start-up-Phase, oder übrigens jedes Unternehmen war mal in der Start-up-Phase, wird das irgendwann mal geklärt. Heute, ich kenne es in einem großen Konzern, ist der Preis, der da in der Reiserichtlinie drin ist, gar nicht mehr zu halten. Das heißt, die machen Klimmzüge, Diskussionen und Besprechungen um dieser Reisekostenrichtlinie gerecht zu werden. Was für ein Irrsinn. Denn ist ja logisch, dass ein Hotel auf dem platten Land einen anderen anders kostet als in meiner Großstadt. Und das ist übrigens ein namhaftes Unternehmen. Das ist kein Unternehmen, was vielleicht irgendwo erfunden ist. Nein, ich bin den Namen nennen würde, dann würdest du mit den Ohren schlackern.
Also wir sitzen ja hier in Mainz und Mainz hängt im Prinzip auch an Veranstaltungen der Frankfurter Messe dran. Und jetzt sage ich so ein Beispiel. Jetzt findet zum Beispiel die Buchmesse, dann kommen wir auch gleich auf das nächste Thema, in Frankfurt statt. Dann steigen schlagartig die Hotelpreise. Und dann ist jede Richtlinie zu diesem Moment völlig gaga, weil, was weiß ich, selbst wenn ich 200 Euro ausgeben darf, das Hotel kostet 400.
Und dann fahren sie 100 Kilometer weiter weg nach draußen, genau, um den Preis hinzubekommen, müssen dann aber dafür 100 Kilometer Auto fahren und stehen im Stau oder was auch immer.
Sie kommen auf alle Fälle genervt, genau, auf die Messe Und die Frage, was das nachher kostet, stellt leider niemand.
Ja, und zwar nicht nur unmittelbar, sondern dadurch entsteht ja auch ein gewisses Mindset. Also plötzlich ist es so, dass die Menschen oder die Mitarbeiter sind jetzt nicht mehr dazu da, um sind für das System da und nicht andersrum. Sie sind nur noch damit beschäftigt, das System zu erfüllen. Ich habe gerade in einem Krankenhaus ein Projekt gehabt von 20.000 Euro im Krankenhaus und bekomme ein Datenschutzpapier, wo ich ausfüllen sollte, welche, und da haben sie auch bestimmte Dinge vorgeschlagen und sollte ich ankreuzen, welche Techniken wir haben. Ich kannte die Techniken gar nicht. Dann habe ich, nachdem wir zusammengesessen haben hier, 2-3 Stunden völlig verzweifelt angerufen, habe gesagt, das ist ein 20.000 Euro Auftrag, die sind alleine bei dem Ausfüllen dieser Datenschutzrichtlinie schon verbraten. Und dann haben die gesagt, ja, da müssen Sie da anrufen, wir haben die gar nicht gemacht. Und dann habe ich irgendwann irgendeinen Berater erlebt oder an der Strippe gehabt. Und dann wusste ich auch, wo es herkam. Also da wird in den Unternehmen, und das war in diesem Fall ja ein Krankenhaus, die ja von der Gesellschaft leben, dermaßen viele Kosten produziert, das ist zum Haare raufen. Und in der Öffentlichkeit erscheint es einfach nur so, dass die Politik Bürokratie macht. Nein, es ist nicht die Politik, es sind die Unternehmen selber, die die Bürokratie erzeugen.
Also ich glaube, wir haben schon mit Bürokratie in unserem Land ein Problem, aber natürlich kann ich eine Auflage oder eine Vorgabe unterschiedlich auslegen. Und im Zweifelsfall lege ich sie minimal aus. Ja. Das ist, und ich meine, was verlangen wir, wenn wir Bürokratisierung abschaffen wollen mit einem Entbürokratisierungsgesetz? Dadurch zuckt's mich natürlich. Normalerweise müsste die Vorgehensweise sein, wir streichen jeden Tag 20 Regeln.
Ja, aber das ist im weitesten Extra-Thema.
Ja,
das Problem, was wir bei Regeln haben, dass die Regeln ja oft einen guten Zweck haben. Deswegen sage ich mal, eine Regel aufzustellen, ist leichter, als sie wieder wegzubekommen.
Ja.
Also ja, jede Regel hat ja einen Schutzzweck. Es ist ja nicht so, dass da nur Willkür da ist. Jede Ampel, gut, wenn man Schilderwald, die können wir mal außen vor lassen, wollen wir auch nochmal drüber reden. Aber das Thema für sich, das könnten wir den ganzen Abend mitfüllen.
Ich glaube, da werden wir nicht, fertig.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Martin Manns. Mein heutiger Gast beschäftigt sich mit den Themen Lebenszyklus von Unternehmen. Was da zu tun ist, um ein Unternehmen länger am Leben zu erhalten, darüber spreche ich mit ihm, mit Martin Manns. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
Derjenige, der dieses ESVI-Konzept oder dieses ESVI-Konzept, was den Lebenszyklus eines Unternehmens beschreibt oder die wesentlichen Faktoren eines Unternehmens beschreibt, das ist der Klaus-Peter Stemmern oder auch genannt Korail. Der hat mit seinem Institut mir ein Zertifikat ausgestellt, der Weise Realist. Begründet wurde es damit, ich habe mein Unternehmen zum richtigen und guten Zeitpunkt weitergegeben. Ich habe mein Unternehmen aufgebaut und ich, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall bekam ich irgendwann mal das Zertifikat und ich konnte mit dem Zertifikat, sage ich ganz offen zu Anfang, gar nichts anfangen, weil ich Weise immer als alt interpretiert habe und der Weise Realist, das klang für mich eigentlich viel zu groß. Ich habe eine Zeit lang gebraucht, um mich damit anzufreunden. Und daher stammt das. Und als es dann das Buchthema da war, sagte meine Frau, nimm doch den Titel Der Weise Realist. Und da war auch der Verlag jetzt angetan. Ja, und so ist das gekommen.
Um was geht's in dem Buch?
In dem Buch geht's darum, oder das Buch beschreibt den Lebenszyklus eines Unternehmens. Und die Grundlage dafür ist ein Professor Aldises aus den USA, der in den 80er Jahren erstmals einen Lebenszyklus für ein Unternehmen beschrieben hat. Dazu will ich vorausschicken, dass ein Unternehmen ein Organismus ist. Und jeder Organismus hat einen Lebenszyklus. Auch so wie der Mensch hat auch das Unternehmen einen Lebenszyklus. Es kommt irgendwann mal auf die Welt, durchläuft verschiedene Phasen, Start-up, Positionierung, bis zum Erwachsenenalter, da nennt man es dann stabile Phase, bevor es dann in den Alterungsprozess geht. Und diese verschiedenen Phasen, die habe ich nachempfunden anhand dieses Buches von dem Professor Aldises aus dem Jahre 1987. Und als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich gedacht, oh, der beschreibt ja meine Erfahrung. Ich hatte bis dahin nie über einen Lebenszyklus von einem Unternehmen nachgedacht. Aber das, was er beschrieben hat, hat mir auf wunderbare Weise bewusst gemacht, dass auch ich diese Phasen immer durchlaufen habe. Mal in einer stärkeren Ausprägung, manchmal in der Start-up-Phase, manchmal habe ich ein bisschen übersprungen oder manchmal auch gar nicht erreicht. Aber jedes Unternehmen durchläuft eine Gründungsphase, eine Kindheitsphase, eine Jugendphase, wird stabil und wenn man nicht aufpasst, wird es alt. Und ich habe in meinen Berufsjahren, als ich als Organisationsentwickler unterwegs war, schon oft erlebt, dass Geschäftsführer zu mir sagten, also Herr Manz, der Einzige, der in der Lage ist, dieses Unternehmen hier zu führen, das bin ich. Es gibt keine anderen. Und ich da manchmal gesessen habe und gedacht habe, na, wenn du wüsstest, welchen Status du hier in deinem eigenen Unternehmen hast, dann würde ich dir empfehlen, nochmal drüber nachzudenken. Und dann habe ich mir geschworen, schon als ich mein Unternehmen aufgebaut habe, habe ich mir geschworen, das soll mir nicht passieren. Ich möchte mein Unternehmen aufrecht verlassen. Ich möchte, und nicht waagerecht. Ich möchte mein Unternehmen so verlassen, dass ich dem Unternehmen die Chance gebe, den nächsten Entwicklungssprung zu tun. Und das ist mir gelungen. Und darauf bin ich auch stolz.
Jetzt hast du Lebenszyklus gesagt. Der Anfang, ich glaube, der ist relativ klar und gut verständlich. Aber jetzt wird dein Unternehmen alt. Und jetzt, wenn ich mich ein bisschen umschaue, dann gibt es Unternehmen, die gibt es schon mehr als 100 Jahre. Es gibt Unternehmen, die werden aber keine 5 Jahre.
Es gibt zwar viele traditionsreiche Unternehmen, aber die es schaffen, haben rechtzeitig den Absprung geschafft und rechtzeitig die Kurve geschafft, um in einen neuen Lebenszyklus zu kommen. Also ein Unternehmen durchläuft die Anfangsphase, dann kommt es oben in die Erwachsenenphase. Und den Unternehmen ist es gelungen, bevor sie in die Alterungsphase gehen, ein neues Geschäftsmodell, eine neue Vision zu entwickeln. Das ist das Entscheidende. Wenn ein Unternehmen mit der Zeit geht, ist es aufgefordert, irgendwann mal eine neue Vision zu erleben, wie zum Beispiel in der Fotografie. In der Fotografie ist Kodak ja abgestürzt. Aber es gibt Unternehmen, die haben die Digitalisierung der Fotografie erkannt und als Chance erkannt und sind dann haben den neuen Lebenszyklus mitgenommen, während es Kodak nicht geschafft hat. Und so geht es auch in der Automobilindustrie momentan. Die Automobilindustrie, das ist ein Jammer, die haben wunderbare Autos gebaut über Jahre und haben dann aber angefangen, die Innovation für die Autos, für die Automobilindustrie zu vernachlässigen. Sie haben begonnen, und das ist ganz typisch für viele Unternehmen, durch Tricksereien versucht, den Alterungsprozess zu verhindern. Aber sie haben durch die Dieselaffäre oder durch auch den Zugang zu Märkten wie China, haben die genau das gemacht, was meiner Meinung nach, wenn nicht was Großartiges passiert, zum Tod der deutschen Automobilindustrie führt. Sie haben nicht mehr damit sich darum gekümmert, tatsächlich der Automobilindustrie einen neuen Schwung zu geben. Nein, man fängt an, die E-Mobilität zu verschlafen für kurzfristige Gewinne. Sind das Beispiele, die nachvollziehbar sind?
Ja, natürlich sind sie nachvollziehbar. Und ich meine, in dem Moment, also das ist ein schönes Beispiel, wo du trickst, um irgendwelche Werte zu verbessern, bist du ja schon weg vom Weg der Innovation, weil normalerweise müsstest du Tag und Nacht daran arbeiten, wir sind wieder bei dem Leistungsgedanken, wie werde ich besser? Und selbst wenn ich E-Mobilität verschlafe als Beispiel, könnte ich ja trotzdem sagen, ich werde der Beste und ich habe tatsächlich ein Auto, das fährt nachher mit 1 Liter und damit wird es wieder interessant.
Ist das nicht zum Schreien, dass die E-Mobilität in Deutschland abwärts geht, weil der Staat zu wenig Subventionen gibt? Das ist doch unglaublich. Die Zulassungszahlen für E-Fahrzeuge gehen runter, weil der Staat nicht mehr die Subventionen gibt. Was ist das für ein unternehmerisches Handeln? Das ist überhaupt kein unternehmerisches Handeln mehr.
Ja.
Das ist tatsächlich, die sitzt tatsächlich und ernähren sich von der deutschen Gesellschaft. Und man kann nur raten, der neuen nachwachsenden Generation in Deutschland, dass wir zu neuen innovativen Produkten kommen.
Also immer wenn Subventionen im Spiel sind, finde ich, darf man kritisch werden, weil das kann mal eine Hilfe sein, aber nur sehr, sehr kurz.
Und auch den Staat dafür verantwortlich zu machen, dass eine Industrie den Bach runtergeht. Wir können es in der Stahlindustrie auch sehen. Die Stahlindustrie in den letzten 20 Jahren wurde wirklich der Weg der erneuerbaren Energien ausgebremst, sodass die Stahlwerke immer noch mit russischem Gas ja versorgt werden. Und endlich, man kann wirklich sagen, endlich, aber vielleicht schon 2-3 Jahre, beginnen jetzt die ersten Stahlwerke, und da möchte ich als positives Beispiel die Stahlwerke Salzgitter nennen, fangen die an, wirklich eine Vision zu entwickeln, grünen Stahl zu produzieren. Ob das funktioniert, wissen wir nicht genau. Aber das ist Erhalt der Zukunft. Das ist wirklich der Weg der Zukunft und die Unternehmen fit zu machen für die Zukunft. Da wollte ich gerade hinaus. Während andere Stahlunternehmen immer noch aussitzen, und ich sage aber, das ist auch die große Kritik an den höheren Führungsebenen. Wir brauchen einen Generationswechsel.
Ja, und ich glaube, wir sind uns einig. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich auf den Weg mache, Dinge besser zu machen, ja, dann kriege ich sie vielleicht nicht 100%, aber ich kriege sie besser.
Ich glaube, und hier kommen wir zu einem wirklich gesellschaftspolitischen Thema. Und zwar für die unternehmenspolitischen Thema. Wir haben immer noch das hierarchische Denken, dass die oben schlauer sind als die unten. Dabei ist das komplett falsch. Die unten sind heute schlauer als die da oben. Und das liegt schlicht und einfach daran, dass das Wissen, anders als vor 50 Jahren, heute überall verfügbar ist. Ich mag das am Beispiel des Handys erklären. Wenn ich mein Handy richtig ausnutzen will, die Technik, dann gehe ich nicht zu einem Geschäftsführer und frage den Geschäftsführer. Dann frage ich Kinder, dann frage ich Jugendliche oder frage ich junge Erwachsene, wie gehe ich mit dem Handy um? Das können die viel besser als die oberen Führungskräfte. Aber es ist immer noch so in den meisten Unternehmen, dass die oberen Führungsebenen glauben, dass sie schlauer sind als die unteren Führungsebenen. Und wenn du mein Buch ansprichst, da habe ich ja den Untertitel Die Vitalität menschenzentrierter Unternehmensführung. Wir brauchen die Vitalität, die Frische der jungen Generation. Ich will jetzt nicht jung und alt gegeneinander ausspielen, ich bin ja selbst der Alte, aber einen Menschen mit jungem Mindset. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen ein junges Mindset. Während ich den Verdacht habe, und da kommen wir zu den sogenannten autokratischen Unternehmen im Alterungsprozess. Unternehmen, ich erlebe das jetzt gerade hautnah an der Verlagsindustrie oder Verlags, wie nennt man das?
Verlagswesen, ja.
Das Verlagswesen ändert sich. Also die Papier ist heute nicht mehr das, womit man Geld verdienen kann. Das heißt, die Verlage gehen über in den Kauf junger Unternehmen, die digitalisieren können. KI und so weiter und so fort. Das Problem ist nur, dass die Tradition der Unternehmen immer noch beim Verlagswesen hängt. Und jetzt fangen die an, die autokratischen Unternehmen, sich junge Unternehmen zu kaufen, die wirtschaftlich erfolgreich sind. Und diese jungen Unternehmen, die wirtschaftlich erfolgreich sind, bessern die Bilanz des Konzerns auf. Nachvollziehbar?
Ja.
So. Und damit retten die obersten Ebenen das Geschäftsmodell. Aber diese jungen Unternehmen, die erfolgreich sind, die stützen die Unternehmensteile, die nicht mehr wirtschaftlich sind.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Martin Manns. Wir waren in unserem Gespräch gerade bei der Verlagswelt. Hier hatten viele Unternehmen vor allem durch Zukäufe von anderen Unternehmen Zuwächse. Jetzt gibt es weniger diese Optionen der Zukäufe. Und da geht's weiter in meinem Gespräch mit Martin Manns. Er ist mein Gesprächspartner. Man sieht ja jetzt auch gerade bei den Zeitungsverlagen immer mehr die Probleme, weil gerade diese Zukaufsoptionen auch fehlen.
Und die Grundidee ist ja richtig, zu digitale junge Unternehmen zu kaufen. Nur das Problem ist, dass die alten Führungsstrukturen aufrechterhalten. Das heißt, man hat zum Ende des Verlagswesens hat man versucht, die durch Kostenreduzierung, durch Mikromanagement hat man versucht, das Verlagswesen zu retten in den Unternehmen. So, und dieses Geschäftsmodell des Mikromanagements wird jetzt übergestülpt auf die neu dazukommenden jungen Unternehmen. Und damit macht man natürlich die Vitalität der jungen Unternehmen, die zerstört man dabei, wenn man nicht aufpasst.
So, wie erhalte ich die Vitalität?
Ja, es ist ein heißes Thema. Ich bin der Meinung, dass wir Führung abschaffen müssen. Also nicht Führungskräfte abschaffen müssen in Unternehmen. Wir brauchen keine Führungskräfte mehr. Die Vitalität kommt von unten und nicht von oben.
Das heißt auch keine Entscheider mehr?
Wir brauchen keine Entscheider. Mhm. Wir brauchen, also die operativ tätigen Mitarbeiter haben die Situationskompetenz und die Vorortkenntnisse. Oder andersherum. die Mitarbeiter, die entscheiden, die haben die Vor-Ort-Kenntnisse und die Situationskompetenz, ganz anders als die Führungskräfte. Worüber muss man denn entscheiden? Das höre ich immer wieder, ja, man muss doch Entscheidungen treffen. Das können die da unten selber. Die wissen doch viel besser Bescheid als die oben. Warum geht man davon aus, dass die oben es besser entscheiden können, als die da unten sind?
Ja, ich habe da gar nichts so zu sagen, ja.
Also diese Technik, die du jetzt hier siehst, also hier ist die modernste Technik. Die hätte ich nie, ich bin der CEO hier, die hätte ich nie entscheiden können. Nie. Aber ich setze voraus, dass wir hier im Unternehmen die beste Technik haben. Aber wie die aussieht, weil das ist auch schon eine Entscheidung. Aber diese Entscheidung, welche Technik und welche, was das Sinnvollste ist, das muss man hier unten entscheiden.
Naja, wahrscheinlich, ja, es ist natürlich eine Entscheidung. Es gibt natürlich immer Besitzer, Inhaber eines Unternehmens und die treffen dann die Entscheidung, aber vielleicht ist es auch die Entscheidung, andere entscheiden zu lassen.
Genau. Ja, deswegen, ich will nicht Führung abschalten. Also Führung brauchen wir. Wir brauchen Führung im Sinne von Vision, Unternehmensvision. Wir brauchen auch Führung für das Organisationsmodell. Natürlich, was du gerade eben gesagt hast, Selbstorganisation einzuführen, ist eine Entscheidung, die von der Führung kommt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Führung auch immer noch für das Gesamtkonstrukt verantwortlich ist, ne? Auch haftungsrechtlich. Ja, also ein Geschäftsführer einer GmbH ist per Gesetz schon verantwortlich dafür, sein Unternehmen kaufmännisch klug zu führen oder kaufmännisch richtig zu führen. Und von daher bleibt auch immer eine Restverantwortung oben. Aber diese ganzen Entscheidungsebenen braucht man nicht mehr. Ich habe eher andersherum das Gefühl, dass es in den Entscheidungsebenen, höheren Ebenen Angst vor Entscheidungen gibt. Was macht man? Man zieht neue Führungskräfte nach, die für einen selber die Entscheidung vorbereiten sollen. Oder man holt sich Berater ins Haus, die für einen entscheiden sollen. Wir brauchen keine Führungskräfte. Wir können das alle. Also ich bin ja sehr, sehr fußballaffin. Jetzt komme ich nochmal zu auf einem Fußballfeld. Oder mal andersherum. Es ist erstmal eine grundsätzliche Haltung in den Unternehmen. Im Fußballverein, jetzt frage ich dich mal zurück, du bist ja nochmal also der Frage stellt, wer ist in einem Fußballverein, wer sind die wichtigsten Personen?
Du erwischt jetzt jemanden, der wirklich so mit Fußball gar kein Thema hat, aber ich sage mal einfach bei Mainz 05, da gibt es einen spielerischen Leiter, es gibt einen Trainer. Ich glaube, es gibt so ein Team von 2-3 Leuten, die dafür entscheidend sind, dass irgendwelche Entscheidungen.
Du hast aber die wichtigsten Personen ausgelassen. Wer schießt
denn? Ja, die Spieler, ja klar.
Ja, die Spieler sind die wichtigen. Ja. Dankeschön. Die Spieler sind die wichtigsten, weil die Spieler schießen die Tore, die Spieler laufen die Extrameile, die Außenlinie hoch und runter. Natürlich, übrigens Jürgen Klopp, den du ja wahrscheinlich gerade im Blick hattest, Jürgen Klopp ist eine Führung. Der Jürgen Klopp übrigens, der macht alles gar nicht mehr selbst, der gibt nur die Führung vor. Der hat ein ganzes Trainerteam, der hat Experten für Taktik, der hat Torwarttrainer, der hat einen Datenanalysten, Der Jürgen Klopp ist eigentlich nur dazu da, das Spielsystem zu organisieren. Der hat aber gar keine Weisungsrechte. Der Jürgen Klopp geht zum Sportdirektor hin und sagt, mit dem Spieler bin ich nicht mehr einverstanden, weil der mir frech gekommen ist und kann über diesen mittelbaren Weg gegebenenfalls Einfluss nehmen. Aber der Jürgen Klopp hat kein Weisungsrecht. Der hat ein fachliches Weisungsrecht im Sinne, welches Spielsystem gespielt werden soll. Aber das ist aber nicht im Sinne eines Ranges per Weisungsrecht, sondern die sagen ja auch alle, wir sind ein Team. Das ist nachvollziehbar.
Ist das ja, natürlich. Ist absolut akzeptiert. Ja,
und so habe ich mein Unternehmen aufgebaut. Ich habe ein Unternehmen, und zwar es gibt, was der Jürgen Klopp gemacht hat, ist ja der hat ja Spielstrategie vorgegeben. So, und ich habe mit meinem Unternehmen, wir haben das Governance-Team genannt, und dieses Governance-Team hat strategische Entscheidungen gefällt. Und jedes Team im Unternehmen hat einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in das sogenannte Governance-Team, das strategische Team, entsandt. Und das strategische Team hat keinen höheren Rang, sondern hat nur die Aufgabe, strategische Entscheidungen zu treffen. So, und die anderen Teams sind alle ohne Vorgesetzte.
Jetzt hören uns hier vielleicht, wir haben jetzt von großen, gut Fußball, na, ist auch eine größere Organisation, wenn man alles zusammenrechnet nachher und zusammenzieht. Was können denn kleine Unternehmen davon lernen?
Naja, also kleine, wenn wir gerade auf Start-up-Unternehmen, Start-up-Unternehmen haben in der Regel kaum Strukturen. Da fehlen die ja noch. Ich habe ja diesen Lebenszyklus durchgemacht. Sorry, vielleicht wird es deutlicher, wenn ich das erzähle. Als wir, solange wir noch 10, 12 Mitarbeiter waren, wussten wir voneinander gut Bescheid. Also ich wusste, was der Karl für Probleme hatte oder die Luisa für Probleme hatte und so weiter. Wir waren also sehr eng zusammen. Da gab es einen Chef, das war ich. Alles andere war, da gab es auch keine Vorgesetzten, das war ein Team. So, und dann sind wir größer geworden, etwa um die 15 bis 20. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass der Draht zu den einzelnen Personen verloren ging. Das heißt, und dann habe ich genau das gemacht, was viele auch machen. Und dann habe ich angefangen, ja, okay, ich brauche jetzt die wohl eine Führungsebene. Ich brauche also zwischen den Mitarbeitern, wo ich den Kontakt verloren habe, und mir eine Ebene, die quasi die Aufgaben übernimmt, die ich bisher wahrgenommen hatte. Und das habe ich gemacht und bin gescheitert. Absolut gescheitert. Ich hatte die aus den Mitarbeitern herausgenommen, zu Führungskräften erhoben, und dann gab es natürlich Unruhe. Weil der eine dachte, wieso bin ich das nicht geworden? Der andere dachte, er kann das gar nicht. Die Führungskräfte selbst fingen an und sagten, ja, ich bin ja mächtiger als ihr. Und dann habe ich das Buch von Frederic Laloux kennengelernt, Reinventing Organization, der von der Selbstorganisation gesprochen hat. Und dann bin ich ins Unternehmen hineingegangen. Ich habe Weihnachten 2016 habe ich das Buch gelesen. Am 01.01.2017 konnte ich nicht ins Unternehmen, weil der Neujahr war belegt oder war Feiertag. Und dann bin ich am 2.01. ins Büro gestürmt. Ich weiß es noch. Und wir heute und habe alle zusammengerufen und habe gefragt, was wollt ihr, Selbstorganisation oder wollt ihr eine hierarchische Führungsorganisation? Was haben alle gesagt? Selbstorganisation. Wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, was das bedeutet, aber wir wussten, dass es funktioniert. Und ich darf dir sagen, es hat uns zu dem Erfolg gebracht, den ich nachher hatte auch. Und auch immer noch, es wird immer noch nach diesen Grundsätzen geführt. Und sie sind sehr erfolgreich mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten.
Das war ein spannender Einblick, den du uns da gewährt hast. Ich danke dir für die Zeit und für die vielen Beispiele, für die vielen Bilder. Danke.
Gerne, Volker. Dankeschön, dass ich da sein durfte.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.